Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm gerade erst hat sich der Handel bitter beklagt, dass es in der Corona-Krise keine Öffnungsperspektive für ihn gibt. Nun sieht es so aus, als könnten Geschäfte doch vielleicht vor dem 7. März öffnen, dann, wenn die Infektionsrate regional sehr niedrig ist. Zugleich aber wird die Gangart an den Grenzen zu Tschechien und zu Österreich härter. Gleich mehr dazu. Zum Start aber, das Lieferkettengesetz soll doch kommen. Das Gesetz, das Unternehmen in die Pflicht nimmt für ethische und ökologische Standards seiner Zulieferer. Volker Fintermer dazu.
Von einem Durchbruch zur Stärkung der Menschenrechte spricht Arbeitsminister Hubertus Heil und auch Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, der lange an der Seite von Hubertus Heil für die Umsetzung gestritten hatte, ist es ein wichtiger Schritt für eine gerechtere Globalisierung, bei dem Deutschland mit diesem Gesetz ein klares Zeichen setzt.
Es hat sich nicht einer durchgesetzt, sondern wir gemeinsam gehen diesen Weg. Das Lieferkettengesetz kommt. Ein Kompromiss, ja, aber ein wichtiger Schritt, dem weitere Folgen werden.
Zwar soll das Lieferkettengesetz ab dem Jahr 2023 vorerst nur für große Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten gelten, aber die werden ab diesem Zeitpunkt dazu verpflichtet, ihrer Verantwortung in den Liefer- und Wertschöpfungsketten umfassend nachzukommen. Also nicht nur das eigene Unternehmen, sondern auch die Geschäftsbeziehungen und Produktionsweisen der Zulieferer in den Blick zu nehmen, damit es da nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder starken Umweltbelastungen bei der Herstellung der Produkte kommt. Werden solche Missstände in der Lieferkette bekannt, dann müssen die Unternehmen für Abhilfe sorgen. Da soll Hubertus Heil zufolge ein abgestuftes Verfahren gelten.
Die höchsten Sorgfaltspflichten gelten für den eigenen Geschäftsbereich eines Unternehmens. Die zweite Stufe gilt für die direkten Zulieferer, mit denen man Vertragsbeziehungen hat. Und andersbezogen, also das heißt, wenn ein Unternehmen Kenntnis von Menschenrechtsverletzungen, möglichen Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette dahinter hat, also bei mittelbaren Zulieferern, gilt auch eine Sorgfaltspflicht und die Notwendigkeit, sich um das Thema zu kümmern.
Daneben soll das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle als Aufsichtsbehörde gestärkt werden, um möglichen Defiziten nachzugehen, die mit Bußgeldern geahndet werden können. In schweren Fällen können Unternehmen zudem bis zu 3 Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Zwar dürfen künftig auch NGOs und Gewerkschaften Betroffene vor Gericht vertreten, was bislang nicht möglich war, aber auf der anderen Seite gibt es keine Änderungen bei der zivilrechtlichen Haftung der Unternehmen für ihre Lieferbeziehungen. Entschädigungsansprüche von Opfern von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden sind damit weitgehend ausgeschlossen. Darauf hatte nach dem erheblichen Druck seitens der Wirtschaftsverbände Peter Altmaier gedrängt, der zudem auch den Ausschluss kleiner und mittlerer Unternehmen durchgesetzt hat.
Und deshalb ist das Signal heute, dass mittelständische Unternehmen eben nicht weder von Anfang an noch später in der nächsten Wahlperiode unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen. Und ich wünsche mir, dass die Unternehmen, die erfasst werden, ihrerseits nicht ihre eigenen Pflichten versuchen, an andere, kleinere weiterzugeben.
Nach den großen Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten, wovon es über 600 in Deutschland gibt, sollen ab dem Jahr 2024 auch Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten einbezogen werden. Das wären dann nochmals knapp 2900 Unternehmen in Deutschland. Während DGB-Chef Rainer Hoffmann die Reform als einen wichtigen Meilenstein begrüßte, sprach Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger von einer absehbar erheblichen Belastung für die Unternehmen und einem eigentlich überflüssigen Gesetz. Für die Umweltverbände ist es dagegen nicht mehr als ein Minimalkonsens, durch den sich für deutsche Firmen nur wenig ändern werde.
Volker Fintermer war das. Ab Montag soll es an den Grenzen zum österreichischen Tirol und zu Tschechien verschärfte Kontrollen und Corona-Testungen geben. In beiden Regionen sind die Infektionszahlen besonders hoch und die besonders ansteckenden Virusvarianten weit verbreitet. Zugleich dämmert aber die Hoffnung herauf, dass es regional im Inland zu Lockerungen kommen kann, wenn eine Infektionsrate von 35 Personen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen die berühmte Inzidenzregel unterschritten wird. Nach innen vorsichtig lockerer, nach außen aber dicht. Das scheint die Corona-Devise zu sein. Theo Gerst dazu.
Lockdown-Verlängerung mit der einen großen Ausnahme für Friseure. Das sorgt seit 2 Tagen für Frust und Proteste. Tatsächlich sind Lockerungen auch bei anderen Geschäften, Museen oder körpernahen Dienstleistungen sehr wohl möglich. Und zwar vor dem 7. März, bestätigt am Mittag Regierungssprecher Steffen Seibert. Wenn zuvor der 35er Inzidenzwert stabil und nachhaltig erreicht werde, was der Regierungssprecher ausdrücklich betont.
Also einmal die 35 erreicht zu haben, ist keine stabile oder nachhaltige Inzidenz. Da bräuchte es dann schon etwas mehr Beständigkeit bei dieser Zahl.
Steffen Seibert wirkt dabei aber eher wie jemand, der die gute Nachricht für Unternehmen eher unfreiwillig einräumt, als dass er sie proaktiv verkünden würde. Dabei sind es Szenen wie diese aus dem Landtag in Kiel, die Politiker direkt mit der Verzweiflung vieler konfrontieren. Eine Kosmetikerin stellt Ministerpräsident Daniel Günther zur Rede. Ein Kamerateam von NTV hält drauf.
Da liegt die Kundin, hier bin ich. Ich habe meine FFP2-Maske, ich habe meine Lupenlampe. Es ist alles da.
Nur eben keine Erlaubnis, vor dem 7. März zu öffnen. Also
sehen Sie zu, dass Sie auch bitte die Kosmetiksalons wieder aufmachen. Und wenn es geht zum 1. März, wir gehen alle pleite.
Solche Botschaften sind auch bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier längst angekommen. Um den Druck aus dem Kessel zu nehmen, betont auch er am Morgen im Deutschlandfunk, dass der Beschluss über die stabile 35er-Inzidenz auf Länderebene einiges möglich macht.
Bei dieser Inzidenz von 35, die wir neu hinzugefügt haben, geht es nicht darum, dass es eine bundesweite Inzidenz von 35 geben muss, sondern es geht darum, dass es auch in einem kleineren Zusammenhang dann möglich sein wird, Geschäfte zu öffnen. Das ist jedenfalls eine Perspektive.
Während also Innenöffnungen sich abzeichnen, kommt es außen, also an den Grenzen, zur Abschottung. Ab Sonntag 0 Uhr gelten Tschechien, die Slowakei und das Bundesland Tirol in Österreich als Mutationsgebiete. Das erlaubt scharfe Grenzkontrollen für Einreisende nach Deutschland. Und was die Ausnahmen betrifft, hofft die Regierung, sich dabei an Regelungen orientieren zu können, die es bereits für Einreisen aus anderen sogenannten Virusmutationsgebieten wie Portugal oder Großbritannien gibt. Von dort dürfen im Prinzip nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland sowie medizinisches Personal einreisen. Auch Lieferverkehre sollen weiterhin erlaubt sein, verbunden mit der Verpflichtung für Lastwagenfahrer, einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Auf solche Ausnahmen pochen auch die deutschen Spediteure, die gleich doppelt getroffen würden. Frachten etwa für die deutsche Autoindustrie dauern länger, noch größer aber ist ihre Abhängigkeit von ausländischen Fahrern. Sollten die ab Sonntag nicht mehr einreisen dürfen, gibt es ein massives Problem, warnt Dirk Engelhardt vom Güterverkehrsverband BGL.
Die Fahrer müssen, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland einreisen wollen, einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dieser Test muss in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegen. Und da haben wir schon das Problem, ich weiß nicht, ob die tschechischen Behörden das in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen können.
Engelhardt fordert deshalb, unverzüglich Testzentren an den Grenzen aufzubauen. Anderenfalls könnte die künstliche Verknappung bei den Fahrern dazu führen, dass hierzulande das ein oder andere Fließband bald stillsteht oder Supermarktregale leer bleiben. So wie im ersten Lockdown vor knapp einem Jahr.
Das war auch deswegen der Fall, weil zum Beispiel viele Fahrer in der ersten Welle nicht mehr in Deutschland zur Verfügung standen, sondern in ihren Heimatländern waren. Und wenn wir diese Verknappung jetzt wieder herbeiführen, sehe ich dieses Risiko, ja.
Aus Sicht der Spediteure wäre es deshalb am besten, die Fahrer von der Testpflicht auszunehmen. Schließlich sitzen die fast nur in ihren gut isolierten Fahrerhäusern, auch beim Be- und Entladen, sodass Kontakte zu anderen kaum stattfinden.
Der Bericht von Theo Geers. Und dazu kam eben die Meldung, dass die Bahn ab Sonntag den Fernverkehr nach Tirol und nach Tschechien einstellt. Gestern spät haben sich Bund und Länder auf Corona-Hilfen für die Flughäfen geeinigt. Die gehören ja zu den ausgewiesenen Verlierern der Corona-Krise. Präzise auf Hilfen für die 15 größten Flughäfen hat man sich verständigt. Allerdings sind Auflagen dabei zu erfüllen. Welche das sind und wofür genau die Gelder fließen sollen, Brigitte Scholte ist dazu.
Der Kompromiss steht. Bund und Länder haben sich nach einer monatelangen Hängepartie auf die Entlastung der Flughäfen in Deutschland geeinigt. Der Bund lässt den 15 als international deklarierten Flughäfen in Deutschland Corona-Hilfen zukommen. 12 größere Airports wie etwa Bremen, Dresden, Düsseldorf oder Stuttgart erhalten insgesamt 200 Millionen Euro an Zuschüssen. An dreien, nämlich Berlin, München und Köln-Bonn, ist der Bund ohnehin beteiligt. Diesen hatte er für 2020 und 2021 schon 400 Millionen Euro an finanzieller Unterstützung zugesagt. Diese Hilfe war nötig geworden, weil die Regierung die Flughafenbetreiber im vergangenen Frühjahr gebeten hatte, trotz Lockdowns ihre Flughäfen offen zu halten. Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer der ADV, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, ist einerseits erleichtert, aber mahnt andererseits:
Für uns Flughäfen gilt es jetzt, dass die Hilfen schnell fließen, dass wir schnell eine klare Verordnung haben und dass dann auch die Gelder dorthin kommen, wo sie dringend gebraucht werden, nämlich an die Standorte, um wirklich Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Von den 180.000 Arbeitsplätzen an den deutschen Flughafenstandorten sind aktuell ein Viertel akut bedroht. Und da ist es gut, wenn diese Gelder jetzt schnell dorthin kommen, wo sie einen ganz hohen Nutzen stiften.
Davon profitierten nicht nur die Flughäfen und ihre Beschäftigten, sondern auch die Wirtschaft in den Regionen. Die Hilfen sollen als Zuschüsse fließen. In den letzten Tagen war auch kurz über eine Staatsbeteiligung als Gegenleistung für die Hilfen diskutiert worden.
Die meisten großen Flughäfen haben ja auch vor der Corona-Krise wirtschaftlich gut dagestanden. Insofern gibt es da auch keinen ordnungspolitischen Grund, warum der Staatseinfluss in einer solchen Krise dann erhöht werden sollte,
sagt Erik Heimann, Luftverkehrsexperte der Deutschen Bank.
Ich finde es gut, dass es auf diese Art begrenzt ist, dass es keine Staatsbeteiligung gibt und damit mehr Staatseinfluss. Davon haben wir momentan eigentlich schon zu viel. Und insofern ist es aus ordnungspolitischer Sicht zu begrüßen, dass es sich auf die Zuschüsse beschränkt.
Auch wenn die Regionalflughäfen wie Dortmund, Weeze, Hahn oder Karlsruhe Baden-Baden jetzt nicht von den Zuschüssen profitieren, so erhalten sie doch insgesamt 20 Millionen Euro. Damit sollen die Kosten für Flugsicherungsdienstleistungen erstattet werden. Und das dauerhaft, sagt ADV-Hauptgeschäftsführer Beisel.
Das sind erhebliche Summen. Das ist an einem kleinen Standort mal gut und gerne 1 Million Euro im Jahr. Das sind Kosten, die fallen nicht bei anderen großen Flughäfen an. Die fallen auch bei keinem Flughafen im europäischen Ausland an. Das sind hoheitliche Kosten, die werden vom Staat bezahlt. Und das soll jetzt in Deutschland dauerhaft anders geregelt werden. Dieser Wettbewerbsnachteil soll weggeräumt werden. Da bin ich im Sinne der kleineren Standorte doch sehr glücklich, dass es hier auch diese Zusage der Bundesregierung gibt.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Bundestag und Bundesrat haben als Corona-Hilfe beschlossen, die Anzahl der Krankentage, die Eltern zur Kinderbetreuung nehmen können, zu verdoppeln. Das gilt jedoch nur für Eltern, die gesetzlich versichert sind. Privatversicherte Eltern haben darauf keinen Anspruch. Dagegen regt sich Widerstand. Martin Bohne dazu.
Vera Niedrig bekommt seit Wochen viele Zuschriften von verärgerten Selbstständigen. Und so hat die Sprecherin des Verbandes der Gründer und Selbstständigen Deutschlands selbst einen Brief geschrieben, einen offenen Brief an Gesundheitsminister Spahn, zusammen mit insgesamt 30 selbstständigen Verbänden.
Ganz viele selbstständige Familien, die entweder privat versichert sind oder die gesetzlich versichert sind, aber kein Krankengeld, Tageanspruch haben, fallen aus dieser Unterstützung heraus. Und das sehen wir als eine einseitige Diskriminierung.
Vera Dietrich schätzt, dass weitaus mehr als die Hälfte aller selbstständigen Eltern auf diese Weise durchs Raster fallen. Wieso diese Ungleichbehandlung? Nachfrage bei Karin Mark, der gesundheitspolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
Zunächst mal wollte man ganz praktisch auf ein etabliertes System zurückgreifen, das schnell und unbürokratisch funktioniert.
Also das System der gesetzlichen Krankenkassen. Aber die Unionspolitikerin ist alles andere als glücklich mit diesem Modell.
Ich kann mich da überhaupt gar nicht dagegen wehren, dass das eine Ungleichbehandlung ist. Das stimmt.
Federführend in dieser Angelegenheit ist das Bundesgesundheitsministerium. Dort verweist man die Betroffenen per schriftlicher Stellungnahme auf eine alternative Entschädigungsmöglichkeit.
Für Eltern, die wegen der pandemiebedingten behördlichen Schließung von Kitas und Schulen ihr Kind selbst betreuen müssen und deswegen nicht arbeiten können, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen seit März 2020 eine Verdienstausfallentschädigung vom Staat. Paragraph 56 Absatz 1a Infektionsschutzgesetz.
Davon weiß natürlich auch die selbstständigen Vertreterin Vera Dietrich. Aber ein gleichwertiger Ersatz sei diese Verdienstausfallentschädigung mitnichten.
Die ist nicht nur finanziell nachteiliger, also beläuft sich auf 67% des Nettoeinkommens gegenüber 90% bei den Kinderkrankentagen, sondern es ist auch so, dass dieser Anspruch eigentlich im Homeoffice ausgeschlossen ist.
Aber Homeoffice sei nun mal die typische Arbeitssituation von Selbstständigen. Um an eine Entschädigung zu kommen, müssten die betroffenen Eltern umständlich nachweisen, dass die Betreuung ihrer Kinder während des Homeoffice unzumutbar sei. Auch die CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Mark kennt diese Probleme.
Unsere Familienpolitiker sehen da natürlich dringenden Handlungsbedarf. Ich persönlich auch.
Es wird daran gedacht, die Höhe der Entschädigung anzugleichen und Homeoffice in die Regelung einzuarbeiten. Aber die Sache sei nicht so einfach, auch wegen der unterschiedlichen Kostenverteilung. Das Corona-Kinderkrankengeld wird zu 100% vom Bund finanziert. Die Kosten für die Verdienstausfallentschädigung nach Infektionsschutzgesetz teilen sich Bund und Länder.
Ja, das ist noch einiges zu tun. Ich kann versprechen, dass wir das sehr ernsthaft diskutieren und alles Mögliche tun, damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird.
Auch Familienministerin Giffey hatte Ende Januar im Bundestag über entsprechende Gespräche berichtet. Zum Stand der Verhandlungen wollen aber derzeit weder das Familienministerium noch das Gesundheitsministerium Auskunft geben.
Der Bericht von Martin Bohne und Corona-Hilfen noch einmal im ganz großen Maßstab. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben im vergangenen Jahr einen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds auf den Weg gebracht. Deutschland soll daraus rund 23 Milliarden Euro an Zuschüssen bekommen. Dieses Projekt ist nun offiziell unterzeichnet worden, damit aber die EU-Kommission, wie vorgesehen, die für die Finanzierung nötigen Schulden aufnehmen kann, fehlt noch grünes Licht aus allen Mitgliedstaaten. Erst 6 von 27 sind dabei. Holger Beckmann.
Der europäische Corona-Aufbaufonds Next Generation Europe ist in Brüssel jetzt offiziell unterzeichnet worden. Vom Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli und vom portugiesischen Regierungschef Antonio Costa für die EU-Ratspräsidentschaft. An der kurzen Zeremonie hat auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilgenommen. Sie sprach von einem historischen Moment für die Europäische Union. Das dürfte vor allem mit Blick auf die gemeinsamen Schulden gelten, die von der EU zur Finanzierung des insgesamt 750 Milliarden schweren Hilfsprogramms aufgenommen werden, von dem alle Mitgliedsländer profitieren sollen. Denn das hat es vorher so noch nicht gegeben. Deshalb wird auch das Geld aus dem Fonds trotz offizieller Unterschrift noch eine Weile auf sich warten lassen. Erst müssen die Mitgliedstaaten ihre Investitionspläne bei der EU-Kommission einreichen. Denn wer Aufbaumittel haben möchte, muss sie in Zukunftsprojekte stecken, Klimaschutz oder Digitalisierung etwa. Und die 27 nationalen Regierungen müssen auch noch dem sogenannten Eigenmittelbeschluss zustimmen, damit die EU ihre gemeinsamen Schulden durch eigene Steuern eines Tages auch wirklich zurückbezahlen kann.
Holger Beckmann war das und Wechsel, Corona-freies Thema diesmal. Geld anzulegen in ethisch und ökologisch einwandfreie Investments liegt sehr im Trend. Sogenannte Nachhaltigkeitsfonds werden immer beliebter. Und da passt es gut, dass man sich zum Beispiel bei der Deka Bank über einen sogenannten Impact-Rechner im Internet sehr konkret darüber informieren kann, wie hoch der Umweltnutzen einer Summe wäre, die dann in einen Nachhaltigkeitsfonds fließt. Doch genau das ist nach Ansicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Täuschung. Sie hat die Deka Bank daher verklagt. Thomas Wagner.
Dreh- und Angelpunkt des Streites, der sogenannte Impact-Rechner, den Kunden der Deka Bank über die Website des Institutes nutzen können. Dabei geht es um Geldanlagen in sogenannte Nachhaltigkeitsfonds. Mit dem Impact-Rechner, verspricht die Bank, lasse sich konkret ausrechnen, wie groß der Nutzen für die Umwelt bei einer bestimmten eingesetzten Summe ist.
Bei diesem Impact-Rechner heißt es zum Beispiel bei 10.000 Euro, man würde 6,71 Tonnen Abfall einsparen oder 62.837 Liter Wasser aufbereiten. Und das ist natürlich eine sehr konkrete Aussage, sehr konkrete Wirkungsaussage.
So Nils Nahhauser, Bankenexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mitmenschen, die auf diesem Weg Geld anlegen, bekämen ein gutes Gefühl. Investitionen in die Nachhaltigkeit, da tue man ja schließlich etwas Gutes für die Umwelt. Doch das Ganze habe, so Nils Nahhauser, einen Haken. Denn
die Frage ist natürlich, tritt diese Wirkung überhaupt ein?
Und daran könne man berechtigte Zweifel haben, denn so konkret sich die Daten über Nachhaltigkeitseffekte, die aus dem Impact-Rechner sprudeln, auch lesen mögen, so unsicher und schwammig sei die Basis der Berechnungsgrundlage. Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale weist nämlich darauf hin,
dass das Ganze auf einer Schätzung beruht und dass in dieser Schätzung auch noch nicht mal die Daten aller Unternehmen in dem Investmentfonds eingeflossen sind. Neben dieser ganz konkreten Inaussichtstellung von der entsprechenden Wirkung gibt es natürlich ganz, ganz große Schwierigkeiten und Probleme, überhaupt eine Wirkung nachzuweisen, weil das beruht ja alles auf Aussagen von Ratingagenturen. Das ist ja nicht so, dass das alles auf wissenschaftlichen Studien beruht.
Nur genau dies erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher, so die Kritik der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, eben nicht auf den ersten Blick.
Die DekaBank legt das schon offen, dass das nur eine Schätzung ist, aber eben erst im Kleingedruckten. Wenn man eben auf so funktioniert der Rechner klickt, und dann kann man das schon alles ein bisschen nachlesen, aber es ist wie immer, die positive Wirkung wird ganz groß und mit bunten Bildern herausgestellt. Und die Pferdefüße, die kann man dann halt im Kleingedruckten nachlesen.
Aus diesem Grund hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die DekaBank abgemahnt. Die Bank selbst weigerte sich jedoch, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Der Fall landet daher nun vor Gericht. Auf Deutschlandfunk-Anfrage weist denn auch die DekaBank die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme zurück. Die Kritik der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sei unbegründet. Die Bank werde sich juristisch dagegen wehren. Weiter heißt es zu den Daten des in der Kritik stehenden Impact-Rechners:
Diese Informationen werden anhand belastbarer Nachhaltigkeitskriterien dargestellt. Zudem werden Informationen zur Berechnungsmethode der Auswirkungsanalyse bereitgestellt. Die Bereitstellung der für die Berechnung notwendigen Daten erfolgt von Dienstleistern, die auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit dem Reporting von ESG- und Klimadaten zurückgreifen.
Wie die Gerichte über den Fall entscheiden werden, ist zwar noch offen. Davon unabhängig sieht Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aber auch den Gesetzgeber gefordert, für Klarheit zu sorgen.
Weil das ist alles gesetzlich gar nicht ausreichend geregelt und die Anbieter werben da mit ganz unterschiedlichen Aussagen für Nachhaltigkeit. Das ist nicht definiert, wie nach der EG-Öko-Verordnung das Bio-Siegel definiert ist. Das haben wir alles bei der Geldanlage nicht. Der Gesetzgeber ist dringend gefragt, hier nachzubessern, weil ja, es steht eben einfach in den Sternen, ob die Wirkung jemals eintritt. Und es wird einfach nur behauptet mit Aussagen in Bezug auf Ratingagenturen. Es gibt weder staatliche Regelungen noch staatliche Kontrollen, die das alles eben sicherstellen, dass die behauptete Wirkung auch tatsächlich eintritt.
Thomas Wagner war das. Zur letzten Sendestation, zu Dorothee Holz in den Frankfurter Börsensaal, wo es nach einem eher trüben Wochenschluss aussah. Aber Frau Holz, das hat sich geändert.
Ja, und zwar genau in den letzten Minuten, Frau Becker, da ist der DAX nämlich in die Pluszone geklettert, notiert bei 14.043 Punkten, tatsächlich 3 Pünktchen höher als gestern und nur leicht unter dem Schlussstand von vergangenem Freitag. Und diejenigen, die eher auf die mittelgroßen deutschen Unternehmen, die im MDAX gelistet sind, schauen, die dürfen sich heute sogar über ein neues Rekordhoch freuen. Der MDAX hat den großen Bruder deutlich überflügelt, steigt auf 32.590 Punkte.
Etwas Trübnis blieb aber hängen bei den Autos und den Zulieferern.
Ja, Aktien von VW sind größter DAX-Verlierer mit einem Minus von 2%, gefolgt von Continental. Die Aktien verbilligen sich um 1%. VW hat für diese Trübnis gesorgt. Der Volkswagen-Konzern ist bei den Verkäufen mit einem leichten Rückgang von 1,4% ins Jahr gestartet. Gebrummt hat es aber in China. Und wirklich schlecht lief das vergangene Jahr auch nicht. Die Porsche SE, Großaktionär bei VW, rechnet mit einem Reingewinn von 2,6 Milliarden Euro. Das heißt, VW dürfte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von knapp 8,3 Milliarden Euro erzielt haben.
Hauptversammlung hatte heute die frühere Medizinsparte von Siemens, Siemens Healthineers. Der Kurs dazu?
Ja, nach einem guten Lauf sichern Anleger Gewinne. Die Aktien schließen die Woche mit einem Minus von 1% ab.
CureVac, die an der Nasdaq notierte Biotech-Firma aus Tübingen, an der auch der Bund beteiligt ist und die wie BioNTech und Moderna einen genbasierten Corona-Impfstoff entwickelt, aber noch weiter zurückliegt damit. CureVac hat nun den ersten Schritt für eine Impfstoffzulassung gemacht, hofft, dass es den Corona-Impfstoff im April dann zugelassen gibt. Gab es darauf Reaktionen am Kurs?
Ja, da gibt es Reaktionen. Das ist ja auch eine Nachricht, die nicht nur Besitzern von CureVac-Aktien Mut macht. Eine Zulassung im April könnte die Impfsituation hierzulande deutlich entspannen. Und in New York steigen die Aktien um fast 4%.
Wieder nach Frankfurt zurück. Gab es sonst Aktien, die auffällig waren?
Ja, die Aktien von Sartorius, ebenfalls hat das mit Corona zu tun. Der Pharma- und Laborausrüster beliefert Impfstoffhersteller wie BioNTech und die Aktien haben ein Rekordhoch erreicht. Das Unternehmen könnte im Herbst sogar in den DAX aufsteigen. Dann schauen wir noch auf den Euro. Der hat sich etwas abgeschwächt auf einen Dollar 21,20. Die Umlaufrendite steigt auf minus 0,48% und Gold sinkt um 12 Dollar. Die Feinunze auf 1828 Dollar.
Und das war Dorothee Holz mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.